Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, denn heute bekommt ihr tatsächlich selten gesehene Einblicke. Also einerseits natürlich klassisches Setup, wir sitzen hier zusammen. Einerseits ist es natürlich der auch heute wieder unvergleichliche.
Ole Freaks.
Und ich, Max Marbeiter. Andererseits sprechen wir natürlich über die NBA, auch klar. Aber heute kommt ihr in den Genuss des zweiten Teils unseres Mailbags. Und normalerweise läuft dieser Mailbag eigentlich nur auf unserer Patreon-Seite. Jetzt haben wir aber die Woche so ein bisschen mit Terminen, haben wir uns gedacht, eigentlich ist es doch ganz gut. Wir hatten am Freitag den ersten Teil bei Patreon. Wir hatten wieder hervorragende Fragen und haben uns deshalb entschlossen, den zweiten Teil heute auf dem offiziellen Feed zu machen, beziehungsweise heute aufzunehmen. Denn heute ist Montag. Es kann auch sein, dass wir morgen erst veröffentlichen. Ne?
Bestimmt. Das liegt sowas von in deiner Hand, dass es fast schon... Ja. Also mehr weiß ich dazu gar nicht zu sagen.
Das ist auch und so sehr wie wir alle wissen... sind Dinge, die in meiner Hand liegen, eher so in der Schwebe. Deswegen kann ich da auch jetzt noch keine Versprechungen machen. Aber genau, so sieht das auf jeden Fall aus. Und jetzt habe ich natürlich über unsere Patreon-Seite erzählt, oder? Eigentlich, aber was unsere Patreon-Seite, wie kommt man da hin? Also ich weiß nicht, hast du eine Idee?
Es gibt so eine URL.
Patreon.com/Korbjäger-Podcast, ne? Und Korbjäger mit? So sieht das aus. Genau, da könnt ihr vorbeischauen. Und Sinn dieser Patreon-Seite ist, dass ihr, wenn ihr wollt und wenn ihr Lust habt, uns gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und ein Teil unseres Danks dann quasi ist eben, dass wir regelmäßig diese Mailbags machen. Gleichzeitig gibt es noch extra Content wie 25 Minutes or Less. Da sprechen wir über Themen aus der Nacht oder aktuelle Themen, nehmen uns dann nur ein Thema vor und geben uns da ein grobes Zeitlimit. Und genau, normalerweise gibt es dann auch noch, es war mal auf dem Hartholz, eher so eine Off-Season-Geschichte, da schauen wir uns alte Spiele an. Und nachdem wir relativ viele Fragen haben, ich weiß nicht, oder hast du irgendwas vom Wochenende noch, was dich bewegt, so NBA-mäßig oder auch so außenrum? Ich meine, ich weiß ja nicht.
Die Charlotte Hornets sind das beste Offensivteam aller Zeiten, kann ich seit Sonntagabend bezeugen.
Eigenen Leib, ja.
Genau, aber sonst eigentlich nichts.
Sonst eigentlich nichts, ne? Ich habe eigentlich am Wochenende auch nichts Besonderes. Nee. Und dann, deswegen starten wir mit Tome, würde ich sagen. Das ist viel besser. Der fragt nämlich, welchen Draft-Pick hättet ihr gerne in einem Alternativuniversum gesehen? Michael Jordan 1984 zu den Blazers, also ganz kurz, Spoiler, nein, statt zu den Bulls. Oder 2003 Dwayne Wade, Carmelo Anthony oder Chris Bosh zu den Pistons. Wie hätte das Zusammenspiel zwischen MJ und Drexler aussehen können? Hätten sich Wade und Anthony in einem tief besetzten Pistons-Team so schnell zu dominanten Scorern entwickeln können, wäre Anthony ein besserer Verteidiger geworden. Er hätte definitiv bessere Teamvoraussetzungen um sich herum gehabt, oder?
Jetzt auf Melo, weil es waren sehr viele Fragen auf einmal.
Ja, also Melo, genau, also auf letztes, genau, weil quasi die Finale, das Ende an den Anfang gesetzt sozusagen.
Ja, also ich habe vor Jahren aber mal die These aufgestellt, beziehungsweise die Überlegung gehabt, dass, glaube ich, Melo in diesem Pistons-Team nicht unbedingt glücklich geworden wäre und vor allem, dass dieses Pistons-Team mit ihm nicht unbedingt Meister geworden wäre in dem Jahr. Also nicht, weil er jetzt irgendwie als Spieler schlecht gewesen wäre oder so. Also offensichtlich nicht, aber sie brauchten ihn, glaube ich, nicht. Also sie brauchten nicht diese Art von Scorer, die in erster Linie halt auch den Ball braucht. Also der junge Melo war natürlich, also von Anfang an ein sehr guter Spieler, kam ja auch als College-Champion in die Liga, aber Tendenz so ein bisschen zum Ballstopper, aber die Offense wäre jetzt nicht das größere Problem gewesen, sondern die Defense. Er hätte ja im Endeffekt Minuten genommen von jemandem, der ein sehr guter Verteidiger gewesen wäre in Tayshaun Prince. Und wer weiß, ob sich dann im Laufe der Saison auch diese Möglichkeit ergeben hätte, überhaupt für Rashid zu traden, was letztendlich ja so ein bisschen dieses finale Puzzlestück war. Und also von daher war das so eine Situation, wo ich denken würde, Melo wäre natürlich ein hundertfach besserer Spieler auf Dauer geworden als jetzt Miličić, was ja auch der Fall war. Aber ich glaube nicht, dass er ihnen für diese Saison unbedingt geholfen hätte, wenn sie jetzt stattdessen vielleicht Dwayne Wade gedraftet hätten. Das wäre, glaube ich, jemand, der da vielleicht langfristig sogar dann noch mehr Titel hätte gewinnen können. Aber ich glaube, für dieses Jahr 2004, Melo wäre vielleicht da mit ein bisschen anderen Prioritäten gestartet in seiner Karriere, mit ein bisschen mehr Fokus auf Defense und so. Aber gleichzeitig, ich glaube nicht, dass das irgendwie ideal zusammengepasst hätte.
Ja gut, aber er hätte sich doch, also im Endeffekt, also er war ja schon auch, als er kam, wurde er auch schon als mit LeBron zusammen so der große Star dieses Jahrgangs gehandelt. Also ich kann mich irgendwie auch, ich glaube, ich habe ja irgendwie an irgendeinem Bahnhof meine Slam dann damals gekauft, auf der eben LeBron und Melo drauf waren. Und immer witzigerweise habe ich mich, glaube ich, noch in dem Moment entschieden, dass ich Melo irgendwie cooler finde. gab keinen Grund. Und also im Endeffekt, ja, also dadurch, dass er natürlich dann zu einem Team kam, in dem er dann Narrenfreiheit hatte. Und ich meine, es hat sich in Denver jetzt nicht so schlecht entwickelt. Also ich meine,
im ersten Jahr hat er die Playoffs erreicht.
Genau, also es hat alles, das war schon alles in Ordnung und es soll jetzt auch überhaupt nicht die Nuggets irgendwie in schlechtes Licht drücken. Aber wenn er jetzt in so ein Team gekommen wäre wie zu den Pistons, bei denen ja schon irgendwie noch ein anderes Konstrukt bestanden hat damals und bei dem halt viele Veteranen da waren, bei dem er sich vielleicht auch hätte einordnen müssen mehr, auch was sein Scoring angeht, vielleicht wäre ein runderer Spieler geworden dann am Ende. Also, und klar, ich meine, ich finde den Punkt schon ganz interessant, ob sie dann für Wallace getradet hätten, weil, wie du sagst, also der natürlich einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass es dann überhaupt, oder was heißt überhaupt, dass dann mit der Meisterschaft was geworden ist und auch dann Minuten von Prince. Aber ich meine, Melo hätte natürlich was genommen, aber er hätte sicherlich auch was geben können. Also, ich finde es jetzt, ich hätte ihn gern gesehen in einem Konstrukt, in dem er halt quasi, wie du auch gesagt hast, in dem ein bisschen mehr Wert auf Defense gelegt wird, in dem er ein bisschen mehr sich irgendwo hätte eingliedern müssen von Anfang an, ob sich dann manche Habits, die vielleicht aus dem College waren, eher abtrainiert hätte, ob vielleicht manche Habits nicht so entstanden wären, andere wiederum mehr nach vorne getreten wären. Also von daher wäre ich, glaube, also wie du sagst, ich glaube, für Melo langfristig wäre es besser gewesen. Für die Pistons schwer einzuschätzen, aber er hätte natürlich auch so ein bisschen das Fenster länger offen halten können. Also wie Wade wahrscheinlich sogar noch eher, aber also ich finde den Gedankengang oder das Gedankenexperiment finde ich ganz interessant, so retrospektiv.
Ja. Was allerdings man dazu sagen muss, letztendlich hätte man es wahrscheinlich keinem Rookie zwingen gönnen müssen, weil Larry Brown einfach auch nicht der Spieler war, der jetzt da einem Rookie wirklich große Verantwortung übertragen hätte.
Ja. Genau, weil du Spieler gesagt hattest.
Dann meine ich selbstverständlich
genau.
Coach.
Ja, genau. Ja, den hat ja auch, der hing auch immer so kurz so über meinen Gedanken über Melo, hing auch immer so Larry Brown. Und dann dachte ich mir so,
Deswegen würde ich vielleicht sogar sagen, es ist sowohl für Melo als auch für Wade ganz gut gelaufen. Also wenn man bedenkt, dass beide ja absolute Hall of Fame-Karrieren hingelegt haben, dann ist das vielleicht nicht unbedingt schlechter gewesen. Und wie gesagt, ich finde auch für Detroit ist es ja gut gelaufen, obwohl sie einen der heftigsten Busts aller Zeiten, Draft-Qualität und dann tatsächlich einen Pick angeht, hingelegt haben. Sie haben in dem Jahr den Titel geholt und im nächsten Jahr waren sie nochmal in den Finals in Spiel 7. Also, und ich glaube insgesamt 5 oder 6 Mal in Folge in den Conference Finals. Es ist auch für Detroit ganz gut gelaufen. Ist aber trotzdem also eine interessante Überlegung, was vielleicht sonst hätte passieren können.
Also, sie findet auf einem relativ hohen Niveau statt, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, gut, Wade, ich glaube, Wade's, ich meine, keine Ahnung, was wird Dwayne Wade mehr aus einer Karriere rausholen als diverse Titel.
Und Besitzer der Utah Jazz. Also.
Und Besitzer der Utah Jazz, genau. Und natürlich absolute Miami Heat-Legende. Also quasi Inbegriff einer NBA-Franchise. Also mehr kannst du am Ende gar nicht machen. Wie gesagt, Jordan zu den Pistons, nicht zu den Pistons, zu den Blazers, wäre ja quasi jetzt im Nachhinein wahrscheinlich aus Blazers Sicht der bessere Pick gewesen. Aber wie gesagt, auch damals, so zumindest wenn du sagst, okay, wir picken nach Need, war es so halbwegs verständlich. Ich frage mich nur so, wie, also tatsächlich, das Zusammenspiel Jordan Drexler, klar, damals war es noch ein bisschen ein anderer Sport, weniger Dreier und so, aber es waren damals, als sie in die Liga kamen, beides keine großen Schützen. Also sie waren sich schon relativ ähnlich in ihrem Spiel. Von daher, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hätte.
Bin ich mir auch nicht sicher, aber ich meine, es hätte ja auch noch dieses andere Szenario gegeben, was ja auch tatsächlich mal auf dem Tisch lag, dass Drexler in einem Trade-Paket irgendwie mit Hakeem letztendlich hätte verwendet werden können, sodass die beiden in einem Team gelandet wären. So, von daher, das ist vielleicht eher die Überlegung. Aber nee, also Jordan Drexler ist jetzt auch nicht zwingend der beste Fit. Natürlich wäre es für Portland besser gewesen, wenn sie Jordan statt Bowie gedraftet hätten. Aber ja, also ich weiß nicht, sportlich, spielerisch wäre das jetzt für mich auch nicht unbedingt die interessanteste Kombination aller Zeiten.
Nee, ich glaube nicht. Also die Trainingsduelle wären auf jeden Fall interessant gewesen, wenn sie dann der eine im A-Team, der andere im B-Team gewesen wäre. Und dann, wenn Jordan irgendwas persönlich nimmt. Und dann wäre es kompliziert geworden. Aber irgendwo, ja, also ich glaube, das ist für alle Beteiligten relativ solide gelaufen, jetzt mal abgesehen von den Blazers so als Franchise, weil sie halt sozusagen jetzt halt die Franchise sind, die halt einen sehr verletzungsanfälligen Center vor einem der besten Basketballer aller Zeiten gepickt haben. So. Also das ist natürlich nicht optimal, aber Chris Bosh bei den Pistons? Wäre das irgendwas gewesen? Zu früh wahrscheinlich, oder? Also da weil dann wäre wahrscheinlich Rashid tatsächlich nicht gekommen.
Unwahrscheinlich. Wobei hätte man ja sagen können, Bosh und Miličić haben ja auch die gleiche Position. Also Miličić war ja auch ein Big Man und es hat sich nicht davon abgehalten. Aber das wäre wahrscheinlich noch mal ein bisschen auf einem anderen Niveau abgelaufen, weil Bosh jetzt nicht so ein krasses Projekt war. Aber auch da würde ich sagen, dass das für Detroit eigentlich besser war, wie es gekommen ist.
Das stimmt. Also wir lassen es einfach in dem Universum, würde ich sagen, die ganzen Geschichten und sind zufrieden. Ist auch selten, gell? Dass man sich so Szenarien, dass man die sich gar nicht so wirklich viel besser malen kann, so aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven.
Ja, gut. Ich meine, vielleicht hätte man auf die Art und Weise, also wenn man da irgendwie eingreift, hätte man vielleicht verhindern können, dass irgendwann die unheilige Allianz aus LeBron, Bosh und Wade in einem Team landet. Ja, aber gleichzeitig war das auch nicht schlecht für die Liga. Also so ganz, ganz objektiv betrachtet. Aber
war es wirklich?
Ja.
War es doch schlecht?
Nee.
Naja,
ich behaupte nein.
Ich behaupte nein. Ich überlege noch ein bisschen und melde mich die Tage wieder mit meinem abschließenden Urteil und gehe weiter zu Arvid. Der fragt, ob Lonzo in 3 Jahren nur noch als großer Bruder von LaMelo bezeichnet wird. Also ganz ehrlich, in 3 Jahren wird er auf jeden Fall als der Point Guard bezeichnet werden, der die Chicago Bulls wieder zum Heimvorteil geführt hat.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja eigentlich quasi der logische Plan jetzt für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber er hat ja schon verlauten lassen, eigentlich, dass er in New Orleans bleiben will, habe ich die Tage gelesen. Wir kommen später, gibt es auch noch mal eine ausführliche Frage, was jetzt genau New Orleans machen soll, was da die Schmerzgrenze bei Lonzo sein soll. Aber wobei, eigentlich können wir dann auch da gleich auf die Frage eingehen. Warte mal, ich hole sie mal kurz dazu. Dann haben wir das nämlich. Und zwar, Mattis fragt, was wäre eure Schmerzgrenze bei einer Vertragsverlängerung mit Lonzo Ball im Sommer? Bis wohin sollten die Pels mitgehen? Vor einiger Zeit war er anscheinend sogar auf dem Trademarkt verfügbar. Andererseits hat er seinen Dreier schon sehr stabilisiert und harmoniert ganz gut mit Sarah. Ist halt die Frage, ob das ausreicht, um groß abzukassieren. Also, nehmen wir jetzt einfach da dazu jetzt noch ganz kurz. In 3 Jahren, ich denke, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab. Ich glaube schon, dass in 3 Jahren LaMelo, wenn man von den Ball Brothers spricht, LaMelo derjenige ist, der als Erster in den Sinn kommt. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder wie siehst du es?
Ja, da würde ich auch von ausgehen. Also einfach, weil er hat mehr Anlagen, um das Aushängeschild von einem Team zu sein. Das hat er wesentlich mehr als Lonzo, meiner Meinung nach. Also weil er mehr mit Ball in der Hand kreieren kann und ein bisschen mehr dadurch einfach zu einem etwas individuell gefährlicheren Offensivspieler werden kann. Und trotzdem glaube ich in dem Fall nicht, dass das auch nur so eine heftige Diskrepanz jetzt sein muss, wie bei den Curry-Brüdern zum Beispiel, wo Seth ja auch sehr lange gebraucht hat, um sich aus dem Schatten so ein bisschen rauszuarbeiten, was ihm ja mittlerweile auch dann gelungen ist, aber wo man halt trotzdem weiß, der eine ist ein Hall of Famer, mehrfacher MVP und der andere ist ein sehr guter Rollenspieler. Ich glaube, Lonzo und LaMelo müssen gar nicht unbedingt so weit auseinander sein, weil, also LaMelo hat mehr Upside, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber Lonzo halte ich schon auch für einen guten und interessanten Spieler weiterhin. Also auch gerade in der Rolle, die er bei den Pelicans jetzt einnimmt. Deswegen, also es tut mir leid, aber ich glaube auch nicht, dass er die unbedingt verlassen wird, weil es gab diese Überlegung, das ist richtig, er war mal in Trade-Gerüchten aufgetaucht und zu dem Zeitpunkt stimmten auch seine Leistungen nicht wirklich. Also er hat ja letztes Jahr auch in der Bubble echt Probleme gehabt und sein Saisonstart war dann auch nicht gut. Aber seitdem man das hatte, hat er sich halt eigentlich ziemlich gesteigert und die Pelicans sind als Team, also so als Konstrukt noch bei Weitem nicht auf dem Niveau, wo sie sein müssen. Aber ich glaube, dass sie da auch ein bisschen eher identifizieren, dass halt, glaube ich, in der Starting Five vor allem Bledsoe ein größeres Problem ist als Lonzo. Und dass Lonzo allein schon durch diese Chemie mit Zion, die schon offensichtlich ist, also gerade was jetzt irgendwie Lobpässe aus dem Halbfeld beziehungsweise von der Mittellinie angeht und so, das sind so Sachen, die schüttelt jetzt nicht unbedingt jeder aus dem Ärmel. Und auch diese Gedankenschnelle, das Spiel halt in jeder Sekunde eigentlich schneller zu machen und nicht immer den Ball zu halten, sondern eigentlich sofort weiterzuspielen. Das passt ja eigentlich sehr gut, um neben Zion klarzukommen. Vor allem, wenn du wie Lonzo mittlerweile 38% von der Dreierlinie triffst. Und er hat ja auch letzte Saison schon 37,5 getroffen. Das ist jetzt auch keine Eintagsfliege. Und man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser wird. Dazu hat er halt so eine gewisse Defensivstärke, die, glaube ich, ganz, ganz hilfreich ist. Und wenn die Pelicans halt einen vielleicht noch etwas besseren Ballhändler noch dazu bekommen, der halt vielleicht auf der kleineren Guard-Position spielt, dazu hast du Zion, dazu hast du Ingram höchstwahrscheinlich, dann da kann da, glaube ich, schon ein bisschen runderes Team entstehen. Und ich würde schätzen, dass die Pelicans das so auch identifiziert haben und deswegen eher an ihm festhalten werden.
Ich glaube halt gerade, wenn sie quasi so, wie auch Stan Van Gundy jetzt kürzlich gesagt hat, damit planen, dass Zion dann doch mehr so Point Guard-Aufgaben übernimmt, dann ist er, wie du auch schon gesagt hast, jemand wie Lonzo einfach optimal, weil Lonzo aushelfen kann, aber wenn Lonzo den Ball bekommt, den Ball dann schnell macht und halt gute Entscheidungen trifft. Von daher glaube ich schon auch, die einzige Frage, die ich mir halt wirklich stelle, ich meine, also wir haben jetzt halt so, es ist so ein bisschen, also wir haben jetzt halt so diesen Kern der Pelicans und klar, Zion, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ingram sieht auch mitunter gut aus, aber es knarzt halt schon noch sehr und dass sie jetzt irgendwie, dass sie jetzt das Play-In verpassen, ich glaube, ist schon irgendwie ein Dämpfer. Und ich meine, klar, du hast jetzt halt, wie du sagst, also man kann jetzt Bledsoe sicherlich so als den Odd One Out irgendwie identifizieren in der Starting Lineup und der Fit mit Adams ist wahrscheinlich auch nicht ganz optimal. Und da ist jetzt Lonzo vielleicht nicht das Problem. Die Frage ist halt nur, was machst du? Weil ich meine, im Endeffekt, so wie Lonzo jetzt spielt, und dann kommen wir halt auch auf die Frage mit der Schmerzgrenze dann irgendwie zu sprechen, es ist schon möglich, dass ihm jemand so um die 20 Millionen bietet. Also er ist ja Restricted Free Agent, ne? Und ja. Das heißt,
ich glaube, 20 dann, ist sogar ehrlich gesagt ein bisschen konservativ vielleicht.
Ja, oder mehr, ja. Und dann, was machst du dann? Also vertraust du ihm so viel? Ist er, beziehungsweise, oder möchtest du dir, oder was heißt, vertraust du ihm so viel? Also auch wieder so ein bisschen Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach oder umgekehrt, wie auch immer. Sprichwörter sind nicht so mein Ding. Aber weißt du, was ich meine? Also hoffst du, dass du noch irgendwas Besseres bekommst oder dass du irgendwie noch jemanden, dass du quasi durch den Verlust in Anführungszeichen von Lonzo die Möglichkeit hast, das Team noch irgendwie anderweitig zu verstärken? Ich meine, du hast ja auch diverse Picks. Versuchst du irgendwie einen Sign-and-Trade einzufädeln? Also was ist so quasi das, sehen sie nur die Vorteile, die Lonzo jetzt bringt? Oder sehen sie auch irgendwo eine Möglichkeit, quasi das vielleicht noch, also, dass sie halt irgendwie so aus diesem, ja, sie sind jetzt in keiner Sackgasse, aber aus dieser Problematik dieses Teams schon so ein bisschen irgendwie umgibt, so dieses Jahr und irgendwo auch letztes Jahr war Zion lang verletzt, aber irgendwo, ich weiß nicht, also, oder sagen sie einfach, okay, wir sind ein junges Team, Entwicklung, neuer Coach dieses Jahr, wir schauen halt auch, dass halt vielleicht diese nicht so guten Verträge auslaufen und Lonzo gehört zu unserem Kern. Ich glaube, das sind halt Fragen, die ich jetzt nicht beantworten kann, aber es sind halt so ein bisschen, die sie zumindest halt umgeben.
Ich glaube auch nicht, dass sie die zwingend jetzt schon final beantworten können, aber ja, das müssen sie auch nicht. Also dadurch, dass er halt restricted ist, wird man sich halt sagen können, also Sign and Trade hast du angesprochen, wenn, dann ist das sicherlich der Weg. Also man wird ihn jetzt nicht ziehen lassen, es sei denn jemand, also wenn jemand mit einem richtigen Max ankommt, dann sagt man vielleicht, gut, das ist es für uns nicht wert, das machen wir nicht, aber würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt von ausgehen. Aber ansonsten ergibt es ja für die Pelicans einfach Sinn. Das ist ja offensichtlich ein Asset, offensichtlich auch ein Spieler, der ein gewisses Ansehen in der Liga hat. Solange der restricted ist, natürlich behalten wir den erstmal und dann kann man den ja auch in einem Jahr sonst immer noch traden. Also ja. Ich glaube, die Zeit haben sie. Sie sind ja noch nicht in einem ganz dringenden Win-Now-Modus. Sie sind sicherlich in dieser Saison unterm Strich, glaube ich, enttäuschend für das, was sie sich vorgenommen haben. Das muss man, glaube ich, schon sagen, also gerade auch defensiv. Aber wenn man sich anschaut, wer in den letzten Wochen teilweise dann auch auf dem Court stand, wo halt Leute ausgefallen sind und also jetzt mal abgesehen von Bledsoe, aber dass da wirklich dann auch regelmäßig Spieler im Lineup waren, die jetzt noch nicht unbedingt so die perfekte NBA-Tauglichkeit haben, dann muss man vielleicht auch sagen, gut, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir halt einfach noch nicht so weit sind, wie wir dachten, aber wie kommen wir dahin? Und ich glaube, das ist halt nicht unbedingt an diesem Kern Zion, Ingram, Lonzo liegt, der jetzt auch nicht perfekt ist, aber der auch noch nicht, also den man jetzt auch noch nicht irgendwie abschreiben sollte. Und ich glaube, bei Lonzo ist es einfach gerade eine Situation, wo es Sinn macht zu sagen, wir schauen uns das erstmal nochmal weiter an. Und wie gesagt, also wenn das jetzt, ich sag mal, irgendwie 4 Jahre 90 oder so, wenn jemand mit einem Offersheet kommt, das werden die halt ziemlich sicher matchen, denke ich mal.
Mhm. Okay.
Vielleicht wird es auch ein 100-Millionen-Vertrag, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es würde mich sehr wundern, wenn sie ihn gehen lassen jetzt.
Ja, ich meine, wie du sagst, er passt ja irgendwie schon relativ gut rein, gerade zu Zion, und das ist ja, sollte ja so ein bisschen Primärkriterium sein. Und ja, ich meine, ich hoffe schon noch so ein bisschen, weil ich mir einerseits, ich denke mir gerne, ich hätte so einen Point Guard mit ein bisschen mehr Tiefe noch als Lonzo, also halt mit ein bisschen mehr Zug zum Korb als Lonzo eigentlich, aber jetzt durch den Vucevic-Deal könnte ich mir halt, also gerade so dieses Ding, wenn du das Playmaking so ein bisschen aufteilst und halt auch Vucevics Passing mit reinnimmst und halt dann Lonzos Qualitäten, wie du sagst, den Ball schnell zu machen, zudem halt noch guter Verteidiger neben Levine, ich könnte es mir halt ganz gut vorstellen, aber momentan tue ich mich auch schwer, wirklich ernsthaft zu hoffen, dass es funktionieren könnte, dass sie ihn signen, ja, beziehungsweise glaub, dass die Pelicans ihn gehen lassen.
Ich glaube, es wäre nicht unmöglich, ihn zu bekommen, aber man müsste sowohl Geld als auch ein Asset dafür opfern. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie gut dieses Asset sein muss und
genau.
so. Und dann,
ja. Genau. Also von daher, nee, muss man jetzt mal sehen, aber ich glaube, er ist wahrscheinlich da ganz gut aufgehoben, wo er ist, aber wir werden sehen. Hannes fragt, auch interessant, was könnte man tun, um die Buyouts besser zu steuern? Beispielsweise Resign nach einem Buyout mit mindestens 75% des vorherigen Gehalts. Letztendlich soll das System in der NBA ja mehr oder weniger allen Teams gleiche Chancen einräumen. Ja, gute Frage, ne? So ein bisschen. Aber ich meine, vielleicht sollen wir so anfangen. Sind die Buyouts, sind sie zu laut sozusagen? Wenn du Aufwand und Ertrag oder dir den Ertrag dann hinterher anschaust oder?
Würde ich schon sagen. Also ich meine, ist vielleicht auch nur mein Eindruck, aber wann oder wie oft hat denn wirklich schon jemand, der dann per Buyout gekommen ist, egal wie groß jetzt der Name ist, einen wirklich großen Unterschied gemacht für ein Titelrennen oder was auch immer? Ist das quasi ein Punkt, wo man sagen muss, es ist ein Problem? So richtig. Mhm. Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Würdest du das als Problem betrachten?
Ich überlege auch, es ist halt in dem Moment ein Problem. Zum Beispiel in dem Moment, in dem halt eigentlich ein Andre Drummond von einem, also gefühlten Problem, sagen wir es mal so, in dem Andre Drummond, für der halt einen dicken Betrag verdient, der sicherlich auch noch ein gewisses Leistungsvermögen hat, dann auf einmal für relativ kleines Geld verhältnismäßig bei einem Team unterschreibt, das eigentlich keinen Spieler verpflichten kann und diesem Team dann theoretisch schon noch weiterhelfen kann. Oder, weißt du, also ich finde es, wie der Impact dann sein wird. Ich meine, es stimmt schon. Ich meine, welcher Buyout-Spieler hat das letzte Mal irgendwie groß was entschieden? Aber ich meine, es sind vielleicht dann auch einfach so Nuancen. Also wie jetzt zum Beispiel Markieff Morris bei den Lakers letztes Jahr. Oder, keine Ahnung, jetzt halt mal sehen, was dieses Jahr passiert. Also Griffin, klar, spielt jetzt eine große Rolle. Ich glaube, es ist halt so dieses Ding, dass ich finde die Schwierigkeit halt, dass ich einfach schon sehr, sehr gute Teams theoretisch schon noch irgendwo halt so ein bisschen Spieler, Schwindel ist der falsche Ausdruck, weil es ist ja legal, aber halt irgendwie so ein Hintertürchen offen haben. Und da ist halt schon so dieser Gerechtigkeitsgedanke, den kann ich dann schon irgendwie nachvollziehen. Aber ja, mit 75% des vorherigen Gehalts, also dann fallen die Teams raus. Dann
fallen tatsächlich auch eigentlich fast alle anderen Teams raus. Ja. Also, weil mitten in der Saison hat halt eigentlich fast nie jemand noch Platz für. Also bei Blake, was hat er jetzt als Jahresgehalt gehabt? Irgendwie 35, 36, 37 Millionen oder sowas? Das kann halt während der Saison niemand aufnehmen. Dann ist die Saison für den halt gelaufen. Das ist, also, kann man von mir aus auch so regeln. Man kann auch sagen, diese Buyouts sind grundsätzlich Quatsch. Fände ich auch okay, wenn man das sagen würde. Aber dann ist es halt auch so, dass so ein Spieler dann einfach aus dem Verkehr gezogen wird und raus ist. So wie man das jetzt zum Beispiel mit Al Horford in OKC
hat. Ja, genau. Das kann es ja auch nicht sein.
Irgendwann in der Saison, wo man dann halt sagt, nee, jetzt ist vorbei und der verdient dann sein Geld, aber also muss und kann aber eigentlich auch dafür dann nichts mehr machen, sondern chillt halt. Ja. Das ist auch kein ideales System. Also ich weiß nicht, ich glaube dadurch, dass man halt dieses System hat, wo irgendwann im Lauf der Spielzeit Teams halt abschenken, ist es dann leider auch nicht so richtig zu verhindern. Und man kann das bestimmt versuchen, irgendwie anders zu regulieren, aber also wie gesagt, mit diesen 75%, das wäre halt einfach ein Posten, wo jetzt nicht nur die Lakers oder Nets blockiert werden, sondern alle anderen auch.
Ja,
man könnte auch überlegen, es darf pro Team nur ein Buyout, eine Buyout-Nachverpflichtung oder sowas geben.
Das, natürlich. Ne?
Aber andererseits, wenn man dann sieht, es gibt ja dann auch Leute, die halt anderweitig noch als Free Agents verfügbar sind. Also zum Beispiel Jabari Parker oder Mike James und so. Soll man die dann irgendwie mitblockieren oder wie ist das? Also das finde ich halt irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, ob man das alles gleichzeitig regulieren kann.
Wobei, aber das finde ich okay, das dann losgelöst voneinander zu sehen. Also einfach nur zu sagen, das wirklich auf Buyout-Kandidaten zu reduzieren, weil Buyout ist ja dann schon so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so geplantes Chaos sozusagen. Okay, also Team A und Spieler A kommen halt nicht mehr so zueinander und dann, okay, dann versucht man es vielleicht noch und irgendwann sagt, okay, komm, du machst Pause und es gibt dann die Interessenten stehen schon Schlange und wenn du jetzt einen Free Agent hast, ja gut, der sucht vielleicht schon lange ein Team und hat kein Team gefunden. Ich finde, dann ist es okay, die dann einfach losgelöst davon zu sehen, weil es ist vielleicht auch einfach eine Image-Sache, weil halt Buyout-Kandidaten dann doch öfter die größeren Namen dann sind oder halt Namen, bei denen man die in der Vergangenheit zumindest schon mal irgendwo einen Impact hatten. Und keine Ahnung, ich meine, eine Blake Griffin oder Andre Drummond-Verpflichtung ist jetzt lauter als eine Jabari Parker-Verpflichtung. So.
Ja. Man könnte natürlich überlegen, ob man da halt so eine Art Waiver-Liste macht, also und dann auch eine Reihenfolge, welches Team quasi zuerst Zugriff hat auf so einen Spieler. Und dann müssten die Teams nach und nach verzichten. Aber das ist halt gleichzeitig, dann nimmt man ihnen ja das Recht als Free Agent. Und das ist ja auch irgendwie wieder komisch. Genau. Also dann schreibst du ja wieder jemandem vor, wo er zu arbeiten hat. Ja. Und das macht man schon mit dem Draft-Thema. Und irgendwann sollte es für NBA-Spieler damit auch durch sein. Also irgendwann gehört es halt auch so, dass sie sich selber das entscheiden dürfen, wo sie hingehen.
Nee, also da wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Also wie gesagt, ich fände schon okay zu sagen, ein pro Team, ein Buyout-Kandidat. Weil weißt du, da musst du dir überlegen. Also wer hilft mir dann halt, dann kommst du vielleicht auch wieder dazu zu sagen, okay, wo haben wir wirklich Need und wer ist gerade auf dem Markt, beziehungsweise wer kommt vielleicht noch und du gehst halt ein bisschen strategischer vor und kannst jetzt mal, also klar, in Brooklyn ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen mit LaMarcus Aldridge, sehr, sehr blöd gelaufen natürlich. Aber du kannst nicht sagen, wir nehmen jetzt den ersten, den zweiten, den dritten, also einfach, weil es geht und die halt zu uns kommen wollen, sondern dann musst du halt so ein bisschen strategischer denken und es ist halt vielleicht, ja, keine Ahnung. Wie viel es dann am Ende ändert, weiß ich jetzt auch nicht, aber
schwieriges Thema, aber auch irgendwie eins, was ich glaube, es gibt mehr Aufregung darum, als nötig wäre, weil wie gesagt, meistens haben die Spieler dann in Wirklichkeit nicht den ganz großen Impact, aber sie haben häufig große Namen, natürlich.
Ja, ich glaube, es ist halt genau das Ding. Du hast halt einfach ein großes Team oder ein Meisterschaftskandidat verpflichtet einen Spieler mit großem Namen. Macht natürlich automatisch Wind irgendwie. Und dann gut. Weiter. Martin fragt, im letzten Mailback hat Ole vom Claygame 2016 gesprochen, das die Liga in den letzten 10 Jahren vielleicht am meisten beeinflusst hat. Was wären generell die 5 kritischen Spiele, in Klammern seit den 80ern, wo sich die NBA-Geschichte hätte radikal ändern können? Kleine Bonusfrage. Wenn ihr einen historischen Wurf verändern könntet, welchen würdet ihr nehmen? Schwanke zwischen Paxson 93 für Game 7, also Spiel 6 quasi der Finals, für Game 7 eventuell keine MJ-Rücktritt, kein MJ-Rücktritt, Fragezeichen, und Pager 2002 trifft zum Sieg gegen LA und wahrscheinlich auch zum Ring. Und ja, ich vermisse eure Hartholz-Folgen. Sie kommen auf jeden Fall wieder Richtung Sommer, versprochen.
Ja, also ich habe keine Top 5, weil dafür gibt es zu viele. Ja. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele und du kannst ja dann einfach mal ergänzen oder wir machen das abwechselnd. Aber auf jeden Fall sehr kurz nach dem Clay Game während den Finals, das Draymond Dick Punch Game gehört, glaube ich, auf jeden Fall erwähnt, weil auch, also letztendlich ist das gleiche Thema wie beim Clay Game. Wenn Draymond nicht ausfällt, dann gewinnen die Cavs vielleicht nicht das nächste Spiel und vielleicht auch nicht die Serie. Also ist natürlich spekulativ, weil LeBron und Kyrie waren schon auch ganz gut in dieser Serie und es hört sich dann immer so an, als würde man ihnen irgendwas streitig machen wollen. Darum geht's nicht. Nur kann halt einfach sein, weil die Warriors waren nicht schlecht. Und selbst wenn, dann kommt's vielleicht nicht dazu, dass Draymond danach reuig bei dem Kollegen Kevin Durant anruft und fragt, ob der nicht bei ihnen mitmachen will, damit sie eine unheilige Allianz gegen LeBron und die Cavs bilden können. Und dann können wir alles, was über die letzten 5 Jahre passiert ist, halt auf den Kopf stellen. Und also genau das Thema ist es halt auch mit diesem Clay-Game. Deswegen wäre das ähnlich signifikant, würde ich mal sagen. Also es ist auf einer ähnlichen Stufe. Ich mache noch kurz ein weiteres, dann machst du weiter. Auch noch nicht lange her, Raptors Sixers Game 7 2019.
Ja.
Der Wurf von Kawhi kann, wenn er nicht reinfällt, das Spiel wäre noch nicht entschieden gewesen, aber es hätte halt passieren können, dass die Sixers dann weiterkommen. Dann hast du andere Conference Finals, also hast du, sag schnell, Milwaukee gegen Philly statt Milwaukee gegen Toronto. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall mal einen anderen Finalisten. Und wenn man bedenkt, wie hysterisch über die letzten Jahre sowohl über Milwaukee als auch über die Sixers regelmäßig gesprochen wurde und wie viel da auch passiert ist, also allein schon, denk mal an Jimmy Butler, wenn sie mit ihm da in die Finals gekommen wären und da dann vielleicht gegen ein dezimiertes Warriors-Team geredet hätten, da wäre Jimmy Butler vielleicht nicht zu den Heat und hätte die Culture da wiederbelebt. Und andererseits wäre vielleicht Giannis auch schon längst Meister. Und vielleicht hätten aber auch die Warriors in den Finals dominiert und Durant wäre nicht frühzeitig zurückgekommen, hätte sich nicht die Achillessehne gerissen. Und es ist halt immer bei manchen solchen Spielen ganz lustig, weil man dann an so einen Punkt kommt, wo man letztendlich das immer weiter spinnen kann. Also ich habe vor Jahren mal einen Artikel darüber geschrieben, wie der Wechsel von Kevin Garnett damals zu Boston, wie viele Sachen der eigentlich nach sich gezogen hat. Und das ist halt so geil, weil irgendwo muss man dann immer aufhören, aber man könnte teilweise auch einfach noch stundenlang weitermachen und weitere Verbindungen finden und weitere Sachen, die so dann vielleicht nicht passiert wären. Aber Ja, das wären jetzt mal meine ersten beiden. Was hast du so dir notiert?
Ich habe mir notiert 1997 Conference Finals Spiel 6, John Stockton. Buzzerbeater zum Seriensieg der Jazz gegen die Rockets. Und damit halt erste Finals-Teilnahme der Jazz, gleichzeitig nicht die Finals für Charles Barkley, oder nicht die Chance auf die Finals für Charles Barkley und vor allem auch die Rockets. Ja. Die ja in
Hakeem
dem Jahr.
Hakeem Jordan.
Genau, Hakeem Jordan. Das war ja immer so das große Thema der 90er, dass Jordan nie gegen Hakeem in seiner Prime gespielt hat. Hakeem war vielleicht auch nicht mehr ganz in seiner Prime, trotzdem die Rockets waren in dem Jahr extrem gut. Barkley war ja da zum Saisonstart quasi gekommen und ich glaube, ich mit 21-2 gestartet und ja, dann halt so hinten raus so ein bisschen an Dampf verloren gehabt, aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein spannendes Duell gewesen, weil halt dann Jordan einfach gegen, also, sagen wir mal so, das Matchup mit Malone lag dem Bulls, glaube ich, besser als ein Matchup mit Hakeem ihnen gelegen wäre.
Ja.
Oder hätte.
Das heißt, schon, weil Hakeem kein Joker war.
Genau.
Entschuldigung.
Er hätte delivered an einem Sonntag wahrscheinlich.
Ja, genau. Das wäre möglich gewesen zumindest.
Genau. Und also wahrscheinlich, da hätte sich Rodman auch ein bisschen schwerer getan, was mit Defense und Mind Games und Luke Longley wäre vielleicht etwas mehr exposed worden.
Oh ja.
Also von daher, finde ich es ganz interessant. Dann, ich habe mir noch überlegt, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Longshot, aber die 95er Finals, also war ja so die jungen Orlando Magic quasi und hatten dann in den Finals am Ende ja keine Chance gegen die Rockets, eben auch um Hakeem. Aber, also was wäre gewesen, wenn sie diese Finals gewonnen hätten? Also war jetzt, wie gesagt, es war nicht knapp, es ist, glaube ich, 4-1 ausgegangen, aber
sogar 4-0. Aber
oder 4-0 sogar, ja, genau.
Aber das erste Spiel war doch das mit den legendären Freiwürfen, oder nicht?
Von Nick Anderson?
Ja.
Ja, es kann sein. Ich habe mir die Dramaturgie jetzt nicht mehr genau rausgesucht, aber also hätte sich dann da doch irgendwie, gewinnen sie die Meisterschaft, schweißt es irgendwie zusammen, gibt es dann irgendwie Shaq dann doch, also ich meine, gut, Shaq wollte nach L.A., Shaq wollte Schauspielern und so, aber gibt es Shaq dann vielleicht doch irgendwie mehr Grund zu bleiben? Was passiert mit Penny hinterher? Ist dann, wenn Penny mit Shaq spielt, ist er dann weniger Belastung quasi für seinen Körper, kann sich ein bisschen mehr schonen, vielleicht halten die Knie dann so ein bisschen länger. Fand ich ganz interessant. Wie gesagt, hätte viel gebraucht, aber sonst, ja, mach du mal weiter jetzt?
Also ja.
So schön Doppelwechsel und so.
Lakers Blazers Game 7 2000, weil wenn die Lakers da nicht dieses recht epische Comeback hinlegen, dann ist die Möglichkeit durchaus gegeben, dass die Kobe und Shaq-Ära endet, bevor auch nur ein Titel gemeinsam gewonnen wurde. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit dieses Buch von Jeff Perlman gelesen, Three Ring Circus, und da reden halt relativ viele Leute, die halt damals dabei waren, auch so ein bisschen über die Stimmung im Team und die Sorgen, die es da so gab und vor allem den Zwist, und das war halt durchaus, also in der Saison ging es schon sehr darum, es muss jetzt mal was passieren und ansonsten geht's vielleicht irgendwann dem einen oder anderen an den Kragen, und also es hätte durchaus passieren können, dass ohne diesen Sieg, ohne diesen Einzug in die Finals, wo sie dann ja letztendlich auch alles klar gemacht haben, dass man die Geschichte da hätte umschreiben müssen. Und ja, da kannst du natürlich dann auch sofort alle möglichen Szenarien anstellen, wo dann vielleicht Kobe landet. Oder, also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man zu dem Zeitpunkt dann schon wieder Shaq tradet, weil es war zu dem Zeitpunkt halt die dominanteste Figur der Liga. War auch sein MVP-Jahr. Und die Lakers waren zu dem Zeitpunkt auch das beste Regular-Season-Team, aber sie sind dann halt in den Playoffs so ein bisschen an ihre Grenzen gekommen, aber dann auch drüber hinaus. dann ein bisschen ähnlich, Heat Celtics Game 6 2012.
Ja.
Einfach weil die Heatles-Ära da auch schon, also wenn man sich so ein bisschen daran erinnert, wie hysterisch da diese ganze Berichterstattung war und wie man eigentlich schon zumindest vorbereitet hatte, Chris Bosh irgendwie loszuwerden. Und wie, also wo überall schon darüber spekuliert würde, was kriegt man denn für den, und das muss ja der Sündenbock sein und so, war dann doch nicht ganz unwichtig, dass LeBron da dieses Spiel hingelegt hat, um die alten Zossen zu eliminieren, kurz vor, also da noch nicht zu eliminieren, sondern die Serie auszugleichen und sie dann ein Spiel später zu eliminieren. Also ich glaube, das war auch noch eins, was halt so eine, also vielleicht ist es auch schon ein bisschen übertrieben zu sagen, dass es da eine Ära war, weil sie haben ja dann nur zwei Meisterschaften gewonnen, aber die kommen halt sonst vielleicht nicht zustande. Und wenn man bedenkt, dass LeBron über die letzten 20 Jahre der wichtigste Spieler der NBA war, dann ist das für seine Karriere einfach auch schon so signifikant, dass es halt alles andere auch so ein bisschen prägt, sicherlich.
Ja, das hatte ich auch. Einfach auch, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, wie es LeBrons Karriere geprägt hat, einfach auch so quasi so dieses Spiel, das erste Spiel in der, oder der, das erste Spiel der Heat-Ära, wo er quasi im Auge des Ausscheidens dann komplett übernommen hat und halt einfach brutales Spiel hingelegt hat und dann halt von da an eigentlich auch nicht mehr zurückgeblickt hat. Also dieses Joker-Image konnte er damit auch so ein bisschen ablegen. Klar, dann gab es noch mal die Krämpfe gegen die Spurs damals in Spiel 1. Aber später dann, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das schon, wenn das anders läuft, dann, wer weiß. Also nicht, dass LeBrons Karriere dann irgendwie im Sand verläuft, aber das war, glaube ich, schon recht prägend. Ich hatte noch Spiel 8.
Nice, ja. Da ging es ab.
Das habe ich mir ausgedacht, Spiel 8, nein. Spiel 7 der 1998er Eastern Conference Finals. Kurz nachdem Reggie Miller in Spiel 6 die Finals quasi in Spiel 7 geschickt hat mit einem Dreier kurz vor Schluss. Und nehmen wir mal an, die Pacers gewinnen das, und so war jetzt nicht unmöglich. Also dann verlieren wir einerseits das Narrativ, dass Michael Jordan einfach, wenn er nicht gerade vorher noch ein halbes Jahr Baseball gespielt hat, dann auf jeden Fall in die Finals einzieht, wenn bei dem Jahrzehnt eine 9 davor steht. Das heißt quasi, dieser Unbesiegbarkeitsmythos hätte damit, den gäbe es damit nicht mehr. Und gleichzeitig hätten entweder Karl Malone und John Stockton oder Reggie Miller einen Ring.
Stimmt.
Also wer tatsächlich, irgendwo hat es auch so ein bisschen Implikationen, fand ich. Und dann noch das Hip-Check-Game vielleicht. Robert Horry gegen Steve Nash.
Das habe ich mir auch noch notiert. Einfach, weil ich auch retrospektiv, wenn es einen Spieler gibt, oder naja, wobei, sagen wir mal, zwei, denen ich gerne nachträglich einen Ring geben würde, wären es Charles Barkley und Steve Nash. Und in dem Jahr hätte es halt Steve Nash sein können, / müssen, wenn die Liga nicht Staudenmeier und Diaw dafür gesperrt hätte, dass sie aufgestanden sind.
Ja, das ist dann wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, Krawattenträger-Standard irgendwie angelegt. Also so ein bisschen, weißt du, so, das war ja so wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, war das noch so ein bisschen Nachwehen, Malice of, so quasi auf gar keinen Fall mehr irgendwie auch, also so wenig emotionale und vor allem aggressiv emotionale Regung zeigen und wir wollen das alles im Keim ersticken quasi, oder?
Genau das.
Und die Spurs?
Also einfach unverhältnismäßig. Und wenn man bedenkt, dass David Stern sonst auch immer alle Sachen in die Wege geleitet hat, um eigentlich so die profitabelsten Resultate zu forcieren sozusagen, dann hätte man sagen, dieses doch deutlich aufregendere Team der Suns in den Finals wäre vielleicht nicht die schlechtere Alternative gewesen. Aber
das stimmt.
Dafür sah man dann den jungen LeBron, der mit den Spurs doch ein ganz kleines bisschen überfordert war. Nicht ganz so unrecht, weil sein Team sehr schlecht war.
Ja, das stimmt. Da darf man ihm keinen Vorwurf machen. Ich meine, aber wahrscheinlich hat Stern halt so das lange, weißt du, the big picture so im Blick, weil darf ja sowas soll nicht mehr vorkommen. Also soll natürlich wirklich nicht mehr vorkommen, was da in Detroit damals war. Aber ja, fand ich auch, also war auch so ein bisschen, und die Spurs natürlich smart, wie sie sind natürlich alle sitzen geblieben und haben damit, ich meine, die Suns haben Spiel 4 noch gewonnen, dann Spiel 5 ganz, ganz knapp verloren und Spiel 6 dann auch verloren. Also im Spiel 5 waren eben dann Staudemeyer und die auch nicht dabei. Und dann hätte durchaus anders laufen können. Hast du noch eins?
Ich hätte noch Mavs Heat in Spiel 3 in 2006. Also einfach, weil die Mavs damals eigentlich das bessere Team waren, das da im Finale war, meiner Meinung nach. Also nicht nur meiner, hat sogar Dwayne Wade mal gesagt, dass das eigentlich seiner Meinung nach so war. Und dann sind die Mavs halt auseinandergefallen und haben ihre zwischenzeitliche 12 oder 14 Punkte Führung, bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall eine durchaus hohe Führung halt am Ende noch verzockt. Und dann sind sie halt innerhalb kürzester Zeit komplett implodiert und haben halt die nächsten 4 Spiele verloren und haben sich nur noch damit beschäftigt, über Dwayne Wade und seine Freiwürfe zu meckern, was nicht ganz unberechtigt war, aber was nicht das einzige Thema hätte sein sollen. Und ja, also letztendlich hat ja auch uns Dirk dann noch seinen Ring geholt, aber so rückblickend hätte es eigentlich in dem Jahr passieren müssen schon.
Ja, und ich meine, die Frage ist, was passiert dann, also wenn sie es jetzt da gewinnen, also dann gibt es ja 2011 so nicht. Also ich meine, die Geschichte ist ja dann eine ganz andere. Auch die Mavs treffen dann sicherlich irgendwo andere Entscheidungen. Das heißt, LeBron trifft dann wieder auf ein anderes Team, gewinnt vielleicht die Heatles, gewinnen gleich im ersten Jahr. Übrigens ganz kurz, ich muss mich kurz outen. Weißt du, wie lange ich habe damals den den ersten Moment dieses Heatles-Beatles-Vergleich nicht mitbekommen. Und ich habe echt ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, diesen Zusammenhang hergestellt habe.
Wirklich?
Mhm.
Okay. Ja. Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so klug war, von meiner Seite aus hier gerade breit darzulegen, aber ja.
Nee, dachte, vollkommen.
Wir sind okay. Wir stehen hier ja für volle Transparenz. Wir werden
das nicht gegen dich verwenden.
Ja, genau. Ja, genau, also von daher, genau. Aber wer weiß, wie es dann eben gelaufen wäre. Und von daher, nee, stimmt, ist eigentlich auch ganz gut. Denn was die Würfe angeht, also der Pager-Wurf natürlich schon sehr bitter, also einfach, weil diese Kings verdammt noch mal eine Meisterschaft hätten gewinnen müssen.
Ja.
Also, sie hätten es einfach verdient. Und der Paxson-Wurf, ich finde es gut, dass es, also klar, für Barclay, schade, aber so, wenn du so überlegst, so dieser Jordan-Rücktritt kam dann einerseits aus Jordan-Perspektive gut, weil er dann eben nicht Gefahr, also nicht gegen Hakeem spielen musste. Gleichzeitig wissen wir auch nicht, ob die Bulls vielleicht dann auch zu viel gewesen wären für die Rockets. Wobei ja, das Team war, glaube ich, auch so ein bisschen am Ende der Reise angekommen. Also Horace Grant ist ja dann auch gegangen und es hat sich alles so, ich glaube, es war dann, die Spannungen innerhalb des Teams waren so groß, dass es gar nicht unbedingt weitergegangen wäre, so oder so. Auch wenn sie es verloren hätten oder beziehungsweise hätten sie nochmal neu aufbauen müssen und so. Also ich glaube, man hat den Paxson-Wurf, ich bin froh, dass er so gefallen ist, wie er gefallen ist.
Ich finde, die Beispiele sind gut gewählt, also von Martin. Ich hätte beide, ich könnte mit beiden sehr gut leben, wenn sie gefallen wären. Und also viel bessere Beispiele kann ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht auf die Schnelle nennen. Also ich finde, die stehen schon relativ weit oben, einfach weil es zwei sehr guten Teams womöglich etwas mehr eingebracht hätte, als sie tatsächlich bekommen haben, also in Sachen Titel.
Das stimmt. Damit weiter zu Björn. Der fragt einerseits, welche Möglichkeiten.
Ach so, oh nee, Moment, sorry.
Der eine ist nicht gefallen übrigens, ja genau. Der eine ist gefallen, der von Paxson.
Genau, ja, das war der. Genau. Und das Beispiel, was mir noch einfällt, was wir eben schon hatten, wenn Stockton den Wurf nicht getroffen hätte, denn ich nehme den Jazz retrospektiv gerne alles, was sie hatten. Und vor allem hätte ich halt gerne dieses Hakeem-Jordan-Duell gesehen. Und da wäre es halt mit einem Wurf dann quasi möglich gewesen. Also in dem Jahr war die Chance wahrscheinlich größer denn je. So von daher, das finde ich noch ein ganz gutes Beispiel. Und ansonsten.
Ja. Das wäre auf jeden Fall schön gewesen. Und deswegen jetzt zu Mo Wagner, beziehungsweise zu Björn und Mo Wagner. Der fragt nämlich, welche Möglichkeiten sehen wir aktuell für Moritz Wagner? Team im Rebuild oder eher ein, zwei Jahre konstante Spielzeit in Europa sammeln und den Sprung erneut versuchen?
Es ist komplett situationsabhängig. Also was sich ihm letztendlich darstellt. Ich glaube, dass er schon eigentlich die Fähigkeiten hat, um in der NBA zu bestehen. Die Frage ist halt einfach, gibt es ein Team, das wirklich aktuell die Zeit hat, die Motivation hat, ihm eine Chance zu geben, um ihn dann halt auch so ein bisschen spielen zu lassen und ihn halt mal machen zu lassen? Weil also das hatte er jetzt einfach nicht wirklich konstant. Also in Washington war er so ein bisschen in and out. Er hatte mal Phasen, wo es ganz gut lief. Also vor allem letzte Saison, gerade am Anfang sah es ja eigentlich ganz gut aus, bevor er sich dann verletzt hatte. Diese Spielzeit war ein bisschen schwieriger. In Boston hatte er jetzt halt eigentlich quasi fast gar keine Möglichkeiten. Spricht natürlich jetzt auch nicht zu 100% für ihn, dass er sich halt zum Beispiel gegen Luke Kornet so in der Hackordnung absolut nicht durchsetzen konnte. Aber das kann halt auch mal irgendwie mit Präferenzen zu tun haben. Das ist ja auch nicht der gleiche Spielertyp und so. Und es gibt halt nur so und so viele Minuten, die irgendwie vergeben werden können. Aber also es ist halt so ein bisschen die Frage, was sich ihm jetzt anbieten wird. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass die Heat irgendwie so ein loses Interesse hätten, wenn er irgendwie verfügbar wird, was er ja mittlerweile ist, weil er ist ja nicht mehr im Waiver-Prozess jetzt. Das heißt, jetzt kann er ja theoretisch überall unterschreiben, dass das so ein Team ist, was ihn irgendwie auf dem Schirm hat. Wahrscheinlich dann auch eher nicht für jetzt hilfst du uns in den Playoffs, sondern eher wir versuchen dich irgendwie langfristig aufzubauen. Dass, wenn sowas zustande kommt, wäre das sicherlich gut für ihn. Also weil das ja auch ein Team ist, was irgendwie weiß, wie man Spieler aufbaut. Aber ich glaube, das wird man jetzt halt erstmal abwarten. Er hat ja immer die Möglichkeiten, natürlich nach Europa zu gehen, aber ich denke schon, dass er eigentlich auch am liebsten sich halt irgendwie in der NBA behaupten will. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er keine Chance mehr erhalten wird. Vielleicht gibt es eine Zeit lang den Umweg nach Europa, aber es würde mich wundern, wenn er jetzt quasi keine Spielzeit mehr in der NBA jemals sehen wird. Oder wie siehst du das?
Ich halt, also den Spruch quasi, den Sprung nach Europa jetzt direkt zu nehmen, halte ich jetzt persönlich auch für ein bisschen verfrüht einfach, glaube ich. Oder würde ich für verfrüht halten. Einfach weil er jetzt halt, klar, es gab jetzt diesen Trade, Washington hatte die Möglichkeit, jetzt irgendwie Spieler zu bekommen, die jetzt ihnen besser gepasst haben. Und dann ist er nach Boston gekommen, da hat die Situation nicht zu 100% funktioniert. Und Boston, wie gesagt, es heißt ja auch irgendwie so ein bisschen, der Deal war auch irgendwie, um halt quasi keinen Luxury-Tax zahlen zu müssen und langfristig natürlich auch, um dann Jabari Parker verpflichten zu können. Nein, aber es war im Endeffekt, ging es halt, glaube ich, darum, dass jetzt die Situation, wie du gesagt hast, für ihn jetzt nicht perfekt war. Und es war jetzt halt, er hat gezeigt, dass er in der NBA spielen kann. Sicherlich geht es nicht von heute auf morgen. Und wenn du sagst, dass zum Beispiel ein Team wie die Heat eventuell, dass ihnen Interesse nachgesagt wird, zumindest gerade so, ich glaube, gerade für so ein Team mit dem, was er bis jetzt gezeigt hat, kann er da mit ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch unter mehr Erfolgsdruck in Anführungszeichen. Weil klar, ich meine, die Heat wollen natürlich gewinnen irgendwie, beziehungsweise auch wenn es jetzt dieses Jahr nicht so gut funktioniert. Aber es ist jetzt nicht Rebuild, aber trotzdem, es heißt ja nicht, dass sich ein junger Spieler nur in einer bei uns alles Wurscht-Situation entwickeln kann, sondern ich glaube, gerade so ein Team wäre vielleicht interessant, wo er halt in eine Umgebung kommt, in der schon, ja, keine Ahnung, ich meine, es ist, glaube ich, für jeden Spieler nicht schlecht, wenn halt schon eine gewisse Struktur da ist und halt dann die Leute wissen, wie sie dich einzusetzen haben. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach nicht, dass die Reise jetzt zu Ende ist, nur weil er einmal getradet wurde und gleichzeitig das Team, zu dem er dann kam, eben für ihn jetzt, dass er da jetzt nicht reingepasst hat. Also ich meine, so wie Boston aufgestellt ist, hat es vielleicht auch nicht perfekt gepasst. Klar, wie du sagst, Cornett, wirst auch ja sagen, lang und kann werfen, aber Wagner ist da vielleicht noch ein bisschen, ist da tatsächlich ein anderer Spielertyp und von daher würde ich jetzt, also ich würde, glaube ich, auch einfach mal abwarten und dann mal gucken, was möglich ist und je nachdem, was dann passiert, dann eventuell dann im zweiten Schritt zu überlegen, ob es nochmal nach Europa geht zwischendurch.
Ja.
Also von daher. Dann dazu, nächste Frage auch noch von Björn, mich würde auch interessieren, wie viele Spiele habt ihr denn schon Übersee live verfolgt und was war das prägendste Erlebnis? Zwei haben wir zusammen verfolgt, ne?
Zwei haben wir zusammen verfolgt. Ich glaube, ich bin insgesamt, also so viele sind es nicht. Insgesamt sind es jetzt vielleicht so 15 Stück oder so, aber halt auch manche auf europäischem Boden, also aka okay, in London oder in Paris, halt so diese Global Games. Wobei, nee, ja, da kommt insgesamt schon ein paar mehr, aber okay, ich glaube immer noch, dass das das wahrscheinlich prägendste, aber auch einfach so aus persönlich und man erlebt das mal so, war halt eins der ersten, als ich privat damals in Brooklyn die Lakers habe spielen sehen in der letzten Saison von Kobe, bevor er sich die Achillessehne gerissen hat. Also das war irgendwie ein paar Wochen davor, wo Kobe halt auf seiner letzten wirklichen Allesfresser-Tour quasi in der NBA unterwegs war und das war für mich das erste und auch einzige Mal, dass ich halt Kobe live erlebt habe und das war einfach schon ein ziemlich spezielles Erlebnis und es, also habe ich auch im Podcast schon das eine oder andere mal erzählt, aber es war halt unter anderem das, wo er halt über Brook Lopez und Gerald Wallace gedankt hat, einer, vielleicht sogar sein letzter richtig großer Posterdank, aber auf jeden Fall einer der letzten war das halt und dafür in der Halle zu sein war schon relativ speziell, zumal auch da in Brooklyn doch deutlich mehr Lakers-Fans anwesend waren als Nets-Fans oder sie zumindest wesentlich lauter waren und so dieses Phänomen, also allein schon dieses Phänomen Auswärtsfans in der NBA mal zu erleben, war schon stimmt, auch relativ interessant, ja, weil man das ja da nicht unbedingt so kennt. Oder wenig.
Das stimmt. Stimmt eigentlich fast nie, ne? Also von daher.
Ja, ich meine, also die Lakers und auch mittlerweile auch die Warriors und so, die haben ja schon überall Fans, so ist das nicht, aber es ist selten, dass man sie halt viel mehr hört als die, heimischen Fans.
Du hast so die vereinzelt, siehst ja so in den, also wenn es dann die Publikumscam gibt, siehst du halt vereinzelt dann die Trikots und so, aber das ist halt eben, wie gesagt, dass dann so laut wird, ist eher selten. Bei mir war es ein bisschen weniger. Ich habe, glaube ich, 4 insgesamt in Übersee gesehen. Wie gesagt, die 2, die wir zusammen hatten. Einmal Bulls Heat, einmal Bulls Grizzlies. Und das prägendste Erlebnis war aber tatsächlich vor dem Spiel für mich so dieses Ding, als wir dann halt zum Shootaround durften und ich dann halt zum ersten Mal so im United Center auf dem Parkett stand und mich so umgeschaut habe und irgendwie dann rechts von mir war, hat Derrick Rose irgendwie Dreier geworfen, Jimmer Fredette kam dann auf uns zu für ein Interview, dann war Tom Thibodeau, hat irgendwas über Defense erzählt und Joakim Noah oder Eis, genau, und also ich stand da einfach nur so, also ich war irgendwie so erschlagen von dem Moment, in dem Moment, es war einfach irgendwie, also keine Ahnung, so Kindheitsträume in Erfüllung gegangen, auch später dann nochmal, als wir in der Kabine standen dann und mir dann klar wurde, okay, also in dieser Kabine hat sich Michael Jordan auch umgezogen. Also keine Ahnung, ob die Bulls zwischendrin mal Lockerrooms gewechselt haben oder so. Aber das waren irgendwie so Leute, so
mal sauber gemacht haben einmal.
Ja, genau. Das will ich hoffen. Genau. Und ich meine, der ganze Trip halt, keine Ahnung. Wir haben da ja auch, wie haben wir auch schon mal erzählt, Noah interviewt, Jimmy Butler interviewt und so. Das war halt schon sau cool. Dann gleichzeitig aber da auch zum ersten Mal die Einlaufmusik der Bulls live zu sehen, weil das war halt für mich also immer Gänsehaut so seit Kindesbeinen an quasi und das dann mal live zu sehen. Und dann war ich noch einmal, ich habe nach der Uni habe ich so einen Kalifornien-Trip gemacht alleine und war da dann allein in der alten Oracle Arena noch tatsächlich und habe da witzigerweise, also ich hatte es nicht geplant, aber es war Warriors Bulls und die Bulls haben gewonnen. Ich saß allein in der Arena, was irgendwie auch geiles, also sich so allein so ein Spiel anzugucken, so um mich rum, so, ne? Und dann habe ich erstmal nicht gecheckt, dass man in den USA ja immer T-Shirts geschenkt bekommt, weil ich bin so reingelaufen und dann hält mir jemand so ein T-Shirt und ich so, nein, nein, danke, passt schon. Ich so, nein, nein, it's for free. Und ich so, ah, okay. Ja. Heute noch eins meiner Schlaf-T-Shirts. Und genau, das war auf jeden Fall dieser Trip allein von San Francisco nach Oakland rüber, war auf jeden Fall ganz, ganz cool. Und dann Clippers Nets habe ich dann noch gesehen, dann am selben Trip. Dann habe ich mich ja mit einem Kumpel getroffen unten. Und ich habe witzigerweise damals, die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe es geschafft, während dieses Trips ein Spiel von Steph Curry zu sehen, in dem Steph Curry keinen Dreier getroffen hat, und ein Spiel von Blake Griffin zu sehen, der damals noch regelmäßig gedankt hat, der aber in diesem Spiel nicht gedankt hat.
Das ist schon bitter.
Das ist echt bitter.
Aber ich muss sagen, ums Oracle beneide ich dich doch sehr, auch wenn das wahrscheinlich an dem Tag nicht die krankste Pro-Warriors-Stimmung war.
Nein, oder? Also das Krasse, also das Ding ist, also die Bulls haben das Spiel komplett dominiert und haben es halt sehr, sehr klar gewonnen. Aber so am Anfang, als es noch eng war, hast du halt echt gehört, also was da für ein Potenzial in der Halle drin ist. So. Also es war echt krass. Also ich dachte echt und so, wow, also das war schon ziemlich cool. Also das hat schon getalkt. Also das war. Und ich habe einen überragenden Hotdog gegessen nach dem Spiel noch. Irgendwo so am Rand von so einem Bauchladen.
Das ist auch wichtig.
Ja, auch wichtig. Auch wichtig, auf jeden Fall. Gut, dann hast du noch irgendeine Anekdote oder irgendwas?
Nee. Nur, dass ich auch noch ein 8XL Miami Heat T-Shirt habe, was gelegentlich zum Schlafen benutzt wird, aber nicht von mir.
eher so ein Nachthemd-Stil.
Ja.
Ja, stimmt. Walter fragt, längere Frage tatsächlich, seit letztem Jahr, also post-Durant Warriors, ist die Liga sowie Meisterschaft offen wie nie. Findet ihr nicht auch, dass es spätestens seitdem extrem schwer ist, vor den Playoff-Paarungen den Weg zu den Finals vernünftig zu tippen, weil oft extrem Matchup-abhängig. Beispielsweise auch 2020 als den Lakers. Man hat in der Regular Season eindeutig gemerkt, dass sie sich mit den Teams mit klassischen nicht switchbaren Centern wie Jazz, also Gobert oder Jokic bei den Nuggets, deutlich einfacher tun als mit winglastigen Teams ohne klassischen Center, wie den Clippers, die gut switchen und vor allem mehrere gute Verteidiger gegen LeBron haben. Deswegen hat mich der Seriensieg gegen die Nuggets nicht überrascht. Bei einem tatsächlichen Western Conference Finals Matchup gegen die Clippers hätte ich nicht auf die Lakers getippt. Kein Hot-Take, schon klar, aber meiner Meinung nach schon deutlich gegensätzlich zu 2017 bis 2019, als den Warriors doch egal war, wer auf dem Weg in die Finals so kommt. Bin auf eure Meinung gespannt. Also, wie sehen wir das? Ist es jetzt schwerer vorauszusehen, wie es jetzt aussieht? Ist es viel Matchup-abhängiger momentan? Oder sehen wir zum Beispiel die Lakers, wenn jetzt LeBron und AD bis zu den Finals ihren Rost abschütteln und fit sind, aber bis zu den Playoffs nichts mehr, so komplett vorneweg rennen?
Nee, also ich würde sagen, sie sind dann schon wahrscheinlich noch der sicherste Tipp, zumindest im Westen, aber sie sind jetzt nicht eine komplett safe Angelegenheit. Und also dieses Thema, dass die Clippers vom Matchup her besser auf sie eingestellt sind als die Nuggets und auch die Jazz, da würde ich auch zustimmen. Also, dass das theoretisch zumindest besser passen könnte. Das heißt nicht, dass die Clippers das dann gewinnen, weil die Clippers in den Playoffs haben noch ein bisschen was zu beweisen, wissen wir. Aber dass sie eigentlich ganz gut dafür geeignet sind, das haben wir ja letzte Saison auch immer gesagt, als viele auch dachten, die Clippers sind eigentlich das Team, was die meisten Antworten auf alles hat. Und das eigentlich vielleicht der safe Titeltipp sein sollte. Aber grundsätzlich, also weil ja auch die Frage war, ob das so anders ist als vorher. Da, also ich glaube, in dieser Saison spezifisch dadurch, dass halt durch Covid alles vollkommen durcheinander ist und auch die Saisonbilanz teilweise einfach vollkommen egal ist. Also wenn man bedenkt, dass die Lakers jetzt das Feld von hinten aufziehen und so. Also die Situation ist halt einfach anders. Und ich glaube auch dadurch, dass viele Teams so viele Ausfälle hatten, kannst du jetzt, wo die Saison sich langsam dem Ende zuneigt, kannst du ja bei vielen nicht wirklich sicher sagen, die sind jetzt so und so gut und die sind so und also man weiß, glaube ich, ein bisschen weniger über die Teams als sonst, aber ansonsten glaube ich jetzt nicht grundsätzlich, dass sich irgendwas längerfristig verändert hat. Längerfristig war es halt einfach so, dass die Warriors in dieser Zeit, wo sie Durant hatten, vom Talent her so viel mehr hatten als alle anderen, dass es halt einfach nicht dieses ganz spannende Matchup-Thema gab. Da gab es trotzdem die Rockets, die halt sich sehr auf sie eingestellt haben und deswegen das ungemütlichste Matchup sicherlich waren. Aber es gab da kein Team, wo die Warriors in eine Serie gegangen wären und gesagt hätten, die müssen wir nicht, wenn wir gesund sind, schlagen. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so extrem so. Aber da sind meiner Meinung nach auch diese Warriors ein bisschen ein Outlier gewesen. Und das, was man danach hat und was man davor hat, ist vielleicht ein bisschen mehr die Regel. Also, dass auch die besten Teams, wie jetzt auch zum Beispiel die Lakers, dass die nicht grundsätzlich bei jedem Team denken, wir sind da Meilen besser, ist eigentlich egal. Ich glaube, das ist ja eher die Regel.
Aber haben wir jetzt nicht doch mehr Top-Teams oder eine größere Breite an Top-Teams, als wir es jetzt so in den letzten 10 Jahren vielleicht hatten? Also ich meine, klar, diese Warriors-Phase mit Durant hat so ein bisschen mit reingespielt, war ja auch so ein bisschen so die Thematik, dass manche Teams dann in Anführungszeichen aufgesteckt haben. Aber ich meine, du hast im Osten, selbst im Osten, 3 Teams, die eigentlich alle 3 in die Finals kommen können und eigentlich auch alle 3, finde ich jetzt, ernsthafte Meisterschaftschancen haben. Du hast im Westen, 5 Teams im Endeffekt. Gut, die Nuggets jetzt halt so ein bisschen ausgeklammert durch die Murray-Verletzung. Mavericks noch nicht da, Blazers, gut, läuft gerade eher so semi-gut mit 2-8 in den letzten 10. Aber im Endeffekt hast du jetzt halt 8 Teams im Endeffekt, die eigentlich mehr oder weniger eine reelle Meisterschaftschance haben. Also für mich jetzt gefühlt ist es tatsächlich so ein bisschen eher so, okay, tatsächlich, wer trifft jetzt auf wen? Manchmal liegt es dir ein bisschen besser, manchmal wird's passt das Matchup einfach nicht so. Also, aber kann ich mich auch täuschen. Also es ist vielleicht einfach nur so, weil jetzt halt auch so Teams wie die Jazz und Suns jetzt wirklich so mit reingerutscht sind, für mich jetzt quasi in die Konversation.
Ja, das sehen wir dann in den Playoffs, ne? Also inwieweit sie, also wirklich alle Teams ja. sich ja. auf diesen, also auf dem etwas höheren Niveau dann auch behaupten können. Aber also grundsätzlich ja, es sind in diesem Jahr wahrscheinlich ein paar mehr Teams in der Verlosung, als das die Regel ist. Aber wie gesagt, so dass man es sauber durchtippen kann, erst wenn man die Matchups kennt. Ich glaube, das sollte insgesamt eher die Regel sein, als dass es die Ausnahme ist. Ich glaube, da waren halt diese Warriors schon mehr der Ausreißer, meiner Meinung nach.
Ja, ich meine, so ein Team gab es im Endeffekt ja auch vorher nicht und ich tue mich schwer, mir vorzustellen, dass es das nochmal gibt. Also ich meine, keine Ahnung, Brooklyn, wenn irgendwann mal alle fit sein sollten, ist schon auch eklig, aber die Warriors hatten halt einfach irgendwie nicht so, wenn alle fit waren, einfach keine Lücke, fand ich. Das war halt irgendwie so dieses Ding und damit, ja. Stefan fragt, wenn ihr Basketball-Skills nach Impact und Wichtigkeit auflisten müsstet, wie wäre eure Reihenfolge für folgende Skills? Basketball-IQ, Three-Point-Shot, Athletik, Ballhandling, Passing-Skills, Perimeter-Defense natürlich, ich kann das Wort nicht aussprechen. Zone Defense, Clutch, Post Moves. Könnt auch gerne noch Skills hinzufügen oder über Unterschiede für die Wichtigkeit in verschiedenen Positionen eingehen.
Ja, ich finde, der letzte Punkt ist so wichtig, dass man da gar nicht irgendwie ein universelles Ranking aufstellen kann. Mhm. Also, was ein Point Guard können muss, unterscheidet sich ja doch ziemlich massiv. Also, auch wenn wir mehr zum positionslosen Spiel tendieren, mittlerweile ist da der Unterschied. Also, zum Beispiel jetzt für einen kleinen Guard schon ganz anders als für jetzt irgendwie einen dicken Brummer. Und also der Wurf ist für alle wichtig mittlerweile natürlich, aber ich glaube ansonsten so diese Abstufung ist ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich jetzt nicht alles aufgelistet. Ich würde auch zum Beispiel Clutch nicht bei sowas mit einreihen. Ich finde, das ist halt irgendwie, ist ja letztendlich eine andere Kategorie und auch weiß nicht, ob man das wirklich als Skill bezeichnen kann oder ob es mehr eine Mentalität ist, aber egal. Jedenfalls, ich würde sagen, dass aktuell das Wichtigste, wenn du jetzt beispielsweise ein Star sein willst, dass das Wichtigste wahrscheinlich individuelle Shot Creation ist. Also, dass ich das momentan, um Spieler zu bewerten, als den singulär wichtigsten Einzelskill betrachten würde, mehr als jetzt irgendwelche defensiven Kategorien zum Beispiel, weil man da mehr über das Team kommt und bei einem einzelnen Spieler mehr über die Offense. Aber wie gesagt, ich finde das ansonsten ein bisschen schwierig, die Sachen so aufzudröseln. Also auch Beispiel Athletik. Es gibt ja völlig unterschiedliche Formen von Athletik. Also will man da dann zum Beispiel die Hand-Auge-Koordination oder die, die Dancer's Feet von Steph Curry mit einbeziehen oder so die Deceleration, also auf einen Punkt Verlangsamungsskills, die Doncic hat, oder geht es um so die High-Flyer-Athletik von Anthony Edwards? Da gibt es halt so krasse Unterschiede, dass ich nicht wirklich da ein Ranking aufstellen kann.
Ja, also ich finde es tatsächlich auch schön. Ich find den Gedanken interessant, sich so zu überlegen, was für mich halt noch so ein bisschen raussticht. Also du hast Shot Creation gesagt, aber ich finde, also IQ finde ich schon auch wichtig, weil gerade wenn ich mir jetzt so die MVP-Kandidaten anschaue oder halt die Spieler anschaue, von denen wir halt sprechen, dass sie halt zu den dominierendsten Spielern der Liga gehören, vereint es irgendwie auf eine Art. Also es sind nicht immer die krassesten Athleten im klassischen Sinne. Klar, du sagst, es gibt unterschiedliche Formen von Athletik, aber ich finde, also ein Embiid zum Beispiel, der IQ, der defensive IQ, die Art und Weise, wie er Fouls zieht, dann Giannis, der IQ, wie er sich, also Giannis ist vielleicht noch derjenige, der am ungestümsten aussieht von allen, aber trotzdem hat er ein Gespür dafür, wann er so ein bisschen beschleunigen muss, wie er seine Mitspieler einsetzen muss. Du hast klar, Chris Paul sowieso, Jokic, Luca, LeBron, also es sind alles halt Spiele, die halt dieses Spiel aktiv lenken können, einfach weil sie halt genau wissen, was irgendwie passiert und was sie tun müssen, damit auch das passiert, was sie gerne sehen. Also, und ich glaube, das ist halt schon so einer der, weil ich meine, wir haben die Überathleten, die halt, denen es halt an Basketball-IQ in dem Sinne fehlt oder die halt jetzt nicht, weil die halt oft den Kopf runternehmen und deswegen halt irgendwo limitiert sind. Aber ich meine, mit einem IQ, also zum Beispiel unser Freund, über den wir schon lange nicht mehr gesprochen haben, der Professor.
Ja, stimmt.
Der ultimative Basketball-IQ-Mann, der halt weder schnell war noch einen Riesenwurf hatte.
Andre Miller halt übrigens, einfach, für alle, die den
Professor nicht stimmt. Kennen. Genau, Andre Miller. Aber trotzdem halt eine sehr, sehr gute Rolle gefunden hat in der Liga dann. Und ich glaube halt, deswegen ist es für mich halt noch einer der entscheidendsten Skills, einfach weil der auch irgendwo auch so ein bisschen angeboren ist. Und am schwersten, ich meine, Shot Creation, weißt du, kannst ja so ein bisschen dir zumindest beibringen oder halt zumindest ausbauen, sozusagen, wenn du schon.
Ja, also ich glaube, man kann sich die Sachen dann auch alle so ein kleines bisschen zurechtlegen. Also wenn jetzt beispielsweise Facundo Campazzo der spielintelligenteste Spieler der Liga ist oder der den höchsten Basketball-IQ hat, dann wird er trotzdem nicht einer der besten Spieler der Liga sein. Also es geht natürlich letztendlich immer um eine Kombination.
Nee, aber auf jeden Fall, ich meine, es ist halt, einer allein reicht nicht, aber ich glaube halt, also auf welchem kannst du am besten oder auf welchen du am besten aufbauen kannst, aber das ist klar, ich glaube, Shot Creation ist schon ein Riesenpunkt, IQ.
Ich habe neulich mal ging es irgendwie mal um die Konversation, ob für LeBrons Dominanz die Athletik und also der Körper oder das Spielverständnis wichtiger ist. Und das finde ich halt dann immer ganz interessant, weil er ist halt sicherlich einer der cleversten Spieler der Liga und einer der Spieler, die das Spiel am besten legen. Aber könnte er so dominant sein, wenn er quasi meinen Körper hätte? Glaube ich nicht. So, ne?
Das
sind halt so Faktoren. Also es bedingt sich halt irgendwie sehr stark gegenseitig.
Ja gut, gerade bei LeBron ist ja das Einzigartige, genau diese Kombination, weil es die halt irgendwie extrem selten gibt.
Ja. Und es gibt sonst nur noch Nikola Jokic.
Ja, genau.
Der das so mit sich vereint, sozusagen.
Ja. Die High-Flyer-Qualitäten und die Frage ist natürlich auch, Yannick, noch ganz kurz, ob halt wir haben Freitag schon kurz drüber geredet, aber jetzt kommen wir auch offiziell zur Frage, wir haben es versprochen, ob der Spox-Fluch rund um Ole real ist. Also, er hat Nuggets-Artikel, Murray-Verletzung, Curry-Artikel, dann katastrophales Spiel. Aber haust du die Artikel extra raus, um sagen zu können, dass man da ab jetzt Geld gegen das Team setzen sollte? Oder wie ist das jetzt?
Also ich muss sagen, Murray schreibe ich mir nicht auf die Fahnen.
Das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen.
Ja. Das, also zumal ich da ging es in erster Linie um Aaron Gordon und seinen Fit bei den Nuggets.
Okay.
Es ging weniger um Jamal Murray, deswegen das akzeptiere ich nicht, aber andere Sachen ja natürlich. Der Fluch ist sowas von real. Ich bin mittlerweile da doch auch so ein bisschen besessen von dieser Macht und versuche sie einzusetzen, wann immer ich kann.
Ja, zu Recht.
Aber deswegen ist auch wahrscheinlich dann für alle ganz gut, dass ich jetzt erstmal Urlaub habe und niemanden so richtig jinxen kann. Aber sobald die Playoffs wieder losgehen und sobald es wirklich wichtig ist, bin ich wieder voll da. Und dann nehmt euch in Acht. Also wenn ihr ein Lieblingsteam seid, provoziert mich nicht. Lieblingsteam habt.
Vielleicht noch ganz kurz, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie heute so ein paar Minuten, bevor du deinen Urlaub startest, dass du vielleicht noch irgendwas zu den Wizards, Pacers und Raptors schreiben kannst? Also nur ein kurzer Abriss, weißt du, ein Absatz, warum?
Nee, ich habe heute noch einen Text zu Michael Porter veröffentlicht, aber siehst du, bei den Nuggets
ist aber schon. Aber den Nuggets gibt es ganz schön hart.
Also ja, das ist, und morgen also, kommt ein Interview mit Jakob Pöltl. Also da schauen wir mal, was.
Also Pelicans doch noch in den Playoffs, oder was? Krass.
ich glaube, die könnte ich selbst mit meiner neu dazugewonnenen Macht nicht mehr in die Playoffs bringen. Und also auch nicht ins Play-In-Turnier.
Dann hast du, Yannick, da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt tatsächlich wenig zu sagen. Frag noch dazu vielleicht noch ein paar Worte zu March Madness und den möglichen Top-Picks, sowie Franz Wagner. Hast du da irgendwas?
Naja, also ich kann jetzt nicht dir den Breakdown zu allem gerade geben. Es gibt ein paar sehr spannende Namen, wie also Kate Cunningham, hatten sie sicherlich schon viele gehört. Ja. So, das ist, glaube ich, das interessanteste Talent, einfach auch, weil das jemand ist, der so extrem viel mitbringt von dem, was momentan gefragt ist, so auf dem Flügel. So die amerikanische Antwort auf Luka Doncic, habe ich mal gelesen. So, das ist sicherlich momentan der Favorit auf den Nummer 1-Pick. Auch Evan Mobley ist ein Spieler, der sehr spannend ist. Aber ich bin jetzt auch noch nicht tief genug drin in dem Jahrgang, um das irgendwie jetzt alles runter zu brettern. Das wird aber mit der Zeit sicherlich auch noch kommen. Was Franz Wagner angeht, bin ich aber der Meinung, dass das jemand ist, der Stand jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 20 gedraftet wird, also durchaus ein recht hoher Erstrunden-Pick, oder also ein ziemlich sicherer Erstrunden-Pick, besser gesagt, der vielleicht sogar in der Lottery landen könnte, einfach weil er ein sehr, sehr taugliches Skillset hat, glaube ich. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der das Superstar-Potenzial hat, aber der auf dem Flügel einfach sehr viel kann, was momentan gefragt ist. Also solider Verteidiger, ist guter Wurf und so, und der auch von der Länge her, glaube ich, da einfach recht attraktiv sein wird. Also auch da kommt mit der Zeit sicherlich noch mehr zu, aber das war jetzt so die kurze.
Lass aber vielleicht einen Kollegen den Artikel schreiben.
Ja.
Nicht, dass da.
Ne? Ja, also den jinxe ich nicht.
Ja, eben, das meine ich. Nachdem wir heute ein relativ fixes Zeitlimit haben, müssen wir jetzt so ein paar Quick-Hitter machen, die letzten. Leider, tut uns leid, wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber ich würde sagen, wir sprinten jetzt noch so schnell es geht durch, oder?
Ja.
Also dann, Joel fragt, werden die Bucks zu negativ gesehen, gerade im Hinblick auf die Playoffs und mögliche Matchups mit den Nets oder Sixers? Sagt er noch, klar, letzte Saison in Miami war es nicht gut. Ich finde, sie werden zu negativ gesehen. Ja. Ich sag's ja die ganze Zeit, für mich sind sie, also klar, sie müssen so ein bisschen dieses Mentale nach den letzten zwei Jahren ein bisschen beweisen, aber ich glaube, dass sie genug getan haben, sowohl personell, klar, sie sind ein bisschen dünner besetzt, aber gleich Spitze mit Holiday und so, als auch, was ihre Schemes angeht, dass sie jetzt mehr switchen, dass sie defensiv einen anderen Ansatz verfolgen, dass sie auch mit Tucker mehr Möglichkeiten haben. Deshalb sehe ich sie als, also auch Joel schreibt später noch, er sieht sie im Matchup mit den Sixers und den Nets personell mindestens gleichwertig. Also ich sehe sie da auch auf jeden Fall auf Augenhöhe. Deswegen sind sie für mich auf jeden Fall genauso ein Finals-Kandidat.
Ja, also für mich sind sie auf jeden Fall auch in der Verlosung. Ich glaube, sie sind, glaube ich, auf jeden Fall besser für die Playoffs geeignet als in den letzten Jahren. Auch sie haben einige der richtigen Schritte eingeleitet. Sie haben noch nicht alles perfekt umgesetzt, aber sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Deswegen, sie sind besser. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie gut genug sind, um, wenn sie jetzt zum Beispiel nacheinander die Sixers und dann die Nets oder andersrum eliminieren müssen, dass sie da wirklich durch beide durchgehen würden. Also ich glaube, sie können gegen beide Teams eine Serie gewinnen, aber ich würde Stand jetzt, wenn ich jetzt ein Ranking habe von den drei Teams, würde ich trotzdem sie eher an 3 als an 1 sehen, aber das heißt nicht, dass sie das nicht gewinnen können. Also sie sind, finde ich, sie gehören einfach rein in dieses Cluster.
Ja, ich meine, es ist wahnsinnig eng beieinander, finde ich. Und es kommt, steht und fällt auch so ein bisschen, glaube ich, mit Giannis Effizienz in den Playoffs beziehungsweise seiner Freiwurfquote dann auch.
Wenn die, ja.
Dann, genau. Mario noch fragt, er hat selbst noch nie mit einem professionellen Wurftrainer gearbeitet und man hört immer wieder, dass Spieler das machen. Julius Randle hat zum Beispiel auch seinen Wurf extrem verbessert. Und ob wir da jetzt Einblicke haben, wie das ist, mit einem Wurftrainer zu arbeiten, also wenn ihr meinen Wurf seht, nee, ich nicht. Nein, aber also ich habe jetzt tatsächlich keine Einblicke. Ich weiß nicht, hast du irgendwas? Oder hast du da mal mit jemandem gesprochen, der regelmäßig mit einem Wurftrainer arbeitet, mit einem Spieler oder so?
Ja, also ich habe nur mal, also tatsächlich auch mit Jakob Pöltl da vor ein oder zwei Jahren mal drüber gesprochen, einfach über die Unterschiede, weil er erst bei den Raptors war, wo es eher hieß, nach dem Training stellt ihr euch hin und jeder nimmt 300 Dreier. Während es bei den Spurs, die halt auch berühmt, also die haben ja den berühmten Shot Doctor mit Chip England, da wird halt so ein bisschen versucht, gezielter dran zu arbeiten. Wie das im Detail abläuft, das verraten die nicht unbedingt immer alle, also weil das ja auch, dann so ein bisschen Berufsgeheimnis ist, aber da schaut man sich halt dann ganz viele verschiedene Sachen an. Also einerseits irgendwie die Mechanik, wie halt die Hand und der Arm positioniert ist und so, aber auch noch alle möglichen anderen Sachen. Also wie man zum Beispiel die Beine dabei bewegt. Also es kommen ja ganz viele Sachen rein, die da irgendwie mit dazugehören. Ja. Tatsächlich ist das aber auch was ich als Idee noch habe, da mal etwas Größeres zu machen. Und dann können wir das hoffentlich noch ein bisschen genauer beantworten. Also weil das jetzt natürlich auch nur ein ganz kurzer Einblick ist.
Nee, wäre auf jeden Fall mal so ein Interview oder also irgendwas, also generell was so ein Shot-Doktor, der mal so ein bisschen Einblicke geben kann. Aber ich meine, du kannst ja im Wurf wirklich zig Dinge verändern, leicht verändern und dann irgendwie mit großem Impact dann hinterher. Also finde ich schon, also auf jeden Fall ein interessantes Thema. Steffen noch, tun wir mal so, es sei schon Sommer, welche größeren Trades stehen an und was sind denkbare Szenarien? Gibt es spannende Free Agent-Wechsel mit einem wirklichen Impact? Free Agents, also der Kollege Kawhi, ich sage einfach jetzt, hier habt ihr es zuerst gehört, Kawhi bleibt. deswegen glaube ich nicht, dass es da den großen Ding gibt. Ich weiß, keine Ahnung. Lowry vielleicht?
Ja, das kann ganz gut passieren, dass er woanders hingeht, aber also ansonsten gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele unrestricted Free Agents. Was ich halt noch ganz spannend finde, ist, ob Chris Paul auf seine Mega-Option verzichtet, um nochmal einen längeren Vertrag zu unterschreiben. Aber auch wenn er das tut, wo ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher bin, würde er dann wahrscheinlich bei seinem Team bleiben. Also ich fände es zwar lustig, wenn Chris Paul jetzt so über seine letzten Jahre sich einfach als Ziel nimmt, ich gehe jedes Jahr zu einem anderen Team, was irgendwie eher traurig ist auf Dauer und macht es halt besser und dann gehe ich wieder weiter.
Das ich habe eine Idee.
Das wäre irgendwie so ein cooles Finish für seine Karriere, aber ich denke, er wird stattdessen einfach in Phoenix bleiben und so. Und ansonsten, ja, was Trades angeht, wir reden immer wieder über Bradley Beal, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mal eine Weile weniger über Bradley Beal zu reden. Das ist sicherlich der Name, über den wahrscheinlich am meisten gesprochen werden wird erstmal, aber ja, da das bisher immer signalisiert wird, da passiert nichts. Glaube ich das jetzt für den Moment einfach mal und wenn was passiert, dann reden wir so drüber.
Ja, wir haben ja, wie gesagt, am Freitag schon ein bisschen zu den Warriors auch gesprochen mit dem Minnesota-Pick, da könnte natürlich irgendwas passieren. Du hast zum Beispiel noch kleine, falls ihr es genau hören wollt, aber Ola Siakam zum Beispiel reingebracht, nicht weil es irgendwelche Gerüchte gibt, sondern einfach nur, weil es interessant wäre für Golden State. Also das ist, denke ich, Golden State ist da sicherlich eines der interessanteren Teams.
Ja.
Und dann, genau, halt mal sehen. Also ich meine, Chris Paul in Chicago kann ich mir auch gut vorstellen. Also auch so nicht mehr ganz traurig, aber schon auch die letzten Jahre sehr traurig. Von daher würde auch gut anpassen. Auch eine gute Überleitung übrigens zu Dirks Frage, der, wie wir die Entwicklung von Lauri Markkanen unter dem neuen Trainerstab der Bulls so sehen. Ob wir denken, dass er eine Zukunft in Chicago hat. Ich glaube es nicht, dass er eine Zukunft in Chicago hat. Also es ist so, Billy Donovan hat ja dieses Interview gegeben, wo so es so ein bisschen darum ging, dass weder Coby White noch Lauri so die Featured Guys sein werden. Dann jetzt auf die Bank musste er jetzt gehen, passt eben auch nicht richtig gut zu Vucevic. Die Leistungen von der Bank schwanken auch deutlich. Letztens hat er auch mal, also am Ende im Boxscore hat's gepasst, hat dann aber viele Punkte in der Garbage Time aufgelegt. Es ist halt immer noch diese Problematik, die irgendwie letztes Jahr begonnen hat, dass er einfach nicht konstant genug ist. Und ich glaube in Chicago, ich habe so ein bisschen den Eindruck, kann mich auch täuschen, dass sie so ein bisschen abgeschlossen haben mit ihm. Irgendwo. Und die Entwicklung ist nicht so. Sie haben versucht, ihn anders einzusetzen, mehr gemäß seiner Stärken, aber so dieses. Er hat keine Sicherheit in seinem Spiel. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich ihn sehe, es fehlt so dieses, okay, ich mache jetzt das und es funktioniert. Und das, ja. Ich denke, da ist vielleicht auch ein Wechsel nicht schlecht.
Da glaube ich auch, dass du recht hast. Du hast ihn sowieso deutlich mehr im Blick als ich.
Ja, eben. Eben. Jetzt, und dann sag uns noch abschließend einen Satz zu von Paul. Paul fragt nämlich, wie wir OKC, speziell die Kombi Shay und Lou dort sehen langfristig. Er ist Fan und sieht großes Potenzial. Du bist auch Fan.
Ich bin auch Fan. Also ich habe ja auch vor kurzem, als wir unseren Talente unter 25 Pod gemacht haben, auch gesagt, dass ich von Gilgeous Alexander schon sehr überzeugt bin und auch glaube, dass das auf jeden Fall ein Franchise-Player werden kann. Ich glaube, das ist halt erstmal so der wichtigste Baustein. Lou Dort ist jetzt kein Spieler, bei dem ich davon ausgehe, dass er irgendwie ein Superstar wird oder so, aber schon mindestens mal ein guter Rollenspieler. So, ich glaube, das Potenzial hat er jetzt mittlerweile, wo auch die Offense ja wirklich immer mehr kommt. Defensiv ist eine absolute Pest. Das ist auf jeden Fall eine Art von Spieler, die man, glaube ich, bei jedem kompetenten Team sehr gut brauchen kann. Die Frage, wann OKC allerdings ein kompetentes Team hat, ist gerade noch ein bisschen schwierig. Also sie sind einfach noch wirklich sehr am Anfang und sie, also alles ist ja auch so angelegt, dass sie sich wirklich sehr, sehr viel Zeit lassen wollen. Also sie haben mit Pokuševski das ultimative Projekt ja gerade erst gedraftet und sie lassen ihn jetzt, wenn es geht und wenn er gesund ist, lassen sie ihn spielen und das ist auch gut, aber es zeigt auch, also sie sind jetzt gerade erstmal geduldig. Sie haben 7 Milliarden Draftpicks über die nächsten Jahre. Die werden sie nicht alle ziehen können. Also das muss man dazu sagen. Irgendwann wird es da auch dann Trades geben und ob das dann heißt, wir verlagern das in die Zukunft weiter oder wir machen dann tatsächlich was und schauen mal, wie wir unser Team jetzt irgendwie vielleicht durch einen Star-Trade oder so erweitern können. Das können wir dann mal schauen. Aber ich glaube, jetzt erstmal können sie ganz froh sein, dass sie die beiden haben. Bei SGA steht ja jetzt dann bald auch schon der nächste Vertrag an. Also ich glaube, jetzt im Sommer ist er schon Extension eligible und sie werden ihm wahrscheinlich dann auch direkt relativ viel Geld zahlen. Und das hat man dann erstmal. Ich glaube, da kann was entstehen, aber um die beiden herum ist noch unglaublich viel Arbeit zu tun.
Also es ist ein gutes, aber kleines Fundament. Und dann mal sehen, was jetzt die Zukunft bringt. Gut, wir sind durch. Freunde, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Vielen, vielen Dank an all diejenigen, die uns bei Patreon unterstützen. Vielen Dank an all diejenigen, die zugehört haben. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wir müssen schnell beenden. Deswegen noch ganz kurz der Hinweis, abonniert uns sehr gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, Google Podcasts, Amazon. Folgt uns bei Twitter, Instagram oder Facebook. Schreibt uns auch sehr gern an, wenn ihr Lust habt. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.